Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Europäische Union hat sich neue Ziele beim Klimaschutz gesetzt. Nach zähen Verhandlungen in Brüssel einigten sich die Staats- und Regierungschefs auf drei Vorgaben für das Jahr 2030. Dazu gehört unter anderem, dass EU-weit mindestens 40% weniger Kohlendioxid ausgestoßen werden soll. Oppositionspolitiker und Umweltverbände kritisierten den Kompromiss als unzureichend.
Sie hat sich lange gewehrt gegen weitreichende Klimaziele, die polnische Ministerpräsidentin. Denn gerade ihr Land ist von sauberer Energie noch weit entfernt. Für die kostspielige Umrüstung der veralteten polnischen Kohleindustrie erwartet Warschau nun Hilfe von der EU. Für die Polen wird es durch das Klimapaket keine zusätzlichen finanziellen Belastungen geben, so die Regierungschefin. Die Klimaschutzziele sehen vor, bis 2030 den Ausstoß vom Klimakiller CO2 um 40% zu senken. Beim Energieverbrauch wollen die europäischen Länder 27% einsparen. Dieses Ziel ist aber nicht bindend. Der Anteil der erneuerbaren Energien soll auf 27% steigen. Das Klimapaket wurde in einer langen Nachtsitzung ausgehandelt. Auch Deutschland musste Kompromisse machen. Gerade den Anteil der Sonnen- und Windenergie wollte die Bundesregierung stärker erhöhen als auf 27%.
Das bedeutet, und das ist für Deutschland sehr wichtig, dass das ein Mindestens ist. Wir hätten uns hier ein höheres Ziel vorstellen können. Aber wir haben im Sinne eines Kompromisses uns auf diese mindestens 27% geeinigt.
Insgesamt zeigt sich die Kanzlerin zufrieden, doch Kritiker sprechen von einem faulen Kompromiss.
Ich bin wirklich enttäuscht von der Klimakanzlerin. Das ist keine Klimakanzlerin mehr, das ist eine Klimakanzlerin AD.
Als Klimakanzlerin außer Dienst sieht Angela Merkel sich sicher nicht. Die Bundesregierung betont, Deutschland habe keine Mühe, die neuen EU-Vorgaben einzuhalten, denn Berlin habe früh genug die Energiewende eingeleitet hin zu mehr Ökostrom.
Ein weiteres Thema auf dem Brüsseler Gipfel war die Wachstumspolitik. Erneut zeigte sich die Kluft zwischen Ländern wie Frankreich, die mehr finanzielle Anstrengungen zur Ankurbelung der Wirtschaft fordern, und denen, die wie Deutschland vor allem auf Strukturreformen setzen. Großbritannien wurde mit einer Nachzahlungsforderung von mehr als 2 Milliarden Euro konfrontiert.
Es ist ihr letzter Gipfel. Allzu viel Schmeichelhaftes hat vor allem der Kommissionspräsident nicht über sich lesen können. Also ist er unsicher, ob man ihn vermissen wird.
I'm not sure you will miss me. Thank you.
Beliebter ist die Kommission unter seiner Regie nicht geworden. Im Gegenteil, sogar zum Schluss bringt sie den Briten David Cameron noch einmal regelrecht ins Toben. Grund ist eine Rechnung aus Brüssel. 2 Milliarden Euro soll Großbritannien an die EU überweisen. Eine Nachzahlung von Beiträgen, Zahlungsfrist 3 Wochen. Als wichtiger Beitragszahler holen wir jetzt nicht das Scheckbuch raus und stellen einen Scheck über 2 Milliarden aus. Das wird nicht passieren.
It is not happening.
Der Brite ist sauer, obwohl oder vielleicht auch weil seine Regierung zugestimmt hat, als kürzlich neue Regeln für die Berechnung der Mitgliedsbeiträge eingeführt wurden. Auch Italien muss nachzahlen, ebenso die Niederlande, aber die reagieren gelassener. Ebenso die Kanzlerin.
David Cameron hat ja auch nicht gesagt, er zahlt es gar nicht, sondern hat sich über die kurze Frist Gedanken gemacht. Und ich denke, das wird sich in der allgemeinen Beratung dann einer Lösung auf eine Lösung zu bewegen.
Deutschland bekommt dank der neuen Rechnungsmethode fast 800 Millionen Euro zurück, Frankreich gar 1 Milliarde. Und Präsident François Hollande hält für den britischen Kollegen auch einen Rat bereit. Auch wenn es schlecht geht, muss man Verträge respektieren. Das gilt nicht nur für andere, das gilt für alle. Dem hochverschuldeten Frankreich hilft die Milliarde, aber um die Einhaltung von Regeln wird es auch gehen, wenn in Kürze über das seit Jahren so hohe französische Haushaltsdefizit gesprochen wird. Offiziell war das kein Gipfelthema, wohl aber hinter den Kulissen. Auch in Berlin richtet man sich darauf ein, den Franzosen mehr Zeit zu geben. Rechtlich sei das möglich, so heißt es dort, allerdings nur im Gegenzug zu Reformen.
Die Staats- und Regierungschefs beschlossen in Brüssel außerdem, deutlich mehr Geld für die Bekämpfung der Ebola-Epidemie zur Verfügung zu stellen. Statt der bisher geplanten 600 Millionen wollen sie jetzt 1 Milliarde Euro bereithalten. Vor allem Großbritannien hatte sich dafür stark gemacht und seine Hilfszusagen erhöht. Bundeskanzlerin Merkel schloss nicht aus, dass auch Deutschland mehr geben will als seine bislang zugesagten 100 Millionen. Die Ebola-Epidemie hat jetzt auch den afrikanischen Staat Mali erreicht. Bei einem 2-jährigen Mädchen wurde das Virus festgestellt. In den USA haben beide Krankenschwestern, die sich in einer Klinik in Dallas infiziert hatten, die Krankheit nach offiziellen Angaben inzwischen überstanden. In New York wurde allerdings ein Arzt positiv getestet. Er war vor einigen Tagen aus Westafrika zurückgekommen.
Der erste Ebola-Kranke in New York. Der 33-jährige Amerikaner Craig Spencer wurde mit hohem Fieber ins Krankenhaus eingeliefert, unter allen Sicherheitsvorkehrungen. 10 Tage zuvor war er aus Guinea über Brüssel nach New York zurückgekehrt. In Afrika hatte er als Arzt für die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen Ebola-Patienten behandelt. Seine Verlobte und 3 weitere Kontaktpersonen stehen unter strenger medizinischer Beobachtung. Spencer war noch am Tag zuvor in New York bowlen gewesen und hatte die U-Bahn benutzt. Wir halten es für höchst unwahrscheinlich. Die Wahrscheinlichkeit geht gen Null, dass es ein Problem geben könnte, weil er die U-Bahn benutzt hat. Die Stadtspitze heute im Krisenzentrum in New York. Sie ist bemüht, jeder Panik in der Bevölkerung entgegenzuwirken. Das Gesundheitsamt hat ein Team mit Experten, die wie Detektive bei einer Polizeiermittlung vorgehen. Sie rekonstruieren jeden Kontakt, den der Patient hatte. Und sie sind darin ausgebildet worden. Und genau das machen sie nun, seit der Fall bekannt ist. Ab heute wird in den USA die Körpertemperatur jedes Reisenden, der aus Westafrika einreist, 21 Tage lang telefonisch kontrolliert. Vor wenigen Stunden teilten die Verantwortlichen der Gesundheitsbehörde mit, dass die Lage des Ebola-kranken Arztes derzeit stabil sei.
Seit Wochen hat sich die Stadt auf diesen Tag X vorbereitet. Nun ist er da. Die Sorgen sind groß, das Interesse auch. Aber mit Panik hat das hier in New York vor dem Krankenhaus Bellevue nichts zu tun.
Antworten auf wichtige Fragen zu Ebola finden Sie auf tagesschau.de. Etwa wie hoch das Risiko für freiwillige Helfer in Krisengebieten ist, sich mit dem Virus anzustecken. Bei der Verteidigung der syrischen Stadt Kobane könnten kurdische Kämpfer bald weitere Unterstützung erhalten. Der türkische Präsident Erdogan sagte, 1300 Kämpfer der Freien Syrischen Armee wollten militärische Hilfe leisten. Sie würden über die Türkei in die Grenzstadt gelangen, die von der IS-Miliz umzingelt ist. Von kurdischer und syrischer Seite gab es dazu widersprüchliche Signale.
Nach der Großoffensive durch den IS während der letzten 2 Tage ruhten heute zumindest die schweren Waffen in Kobane. Ein Video, veröffentlicht von der Terrormiliz, soll IS-Kämpfer in den Straßen der syrischen Stadt zeigen. Einen 3 Kilometer langen Korridor zwischen dem Hügel Tel Shair und der Stadtgrenze, zunächst wohl von den Dschihadisten eingenommen, wollen nun die kurdischen Kämpfer zurückerobert haben. Jetzt sollen sie weitere Unterstützung erhalten. Jedenfalls verkündete der türkische Staatspräsident heute im estnischen Tallinn, dass zwar nicht, wie vor einigen Tagen vereinbart, 200 Peschmerga, also kurdische Kämpfer aus dem Irak nach Kobane geschickt werden sollen, sondern ich habe gerade die Information erhalten, dass die Zahl der Peschmerga auf 150 reduziert wurde. Dafür wurden von kurdischer Seite wohl 1300 Kämpfer der Freien Syrischen Armee akzeptiert. Jetzt verhandeln die zuständigen Abteilungen, wie der Korridor für sie aussehen könnte. Ein schwieriges Unterfangen, denn zwischen den Kämpfern der Freien Syrischen Armee und Kobane liegt IS-Gebiet. Und die kurdischen Kämpfer in Kobane hegen Misstrauen gegen die Unterstützer. Sie fürchten deren Übermacht und dementierten inzwischen eine Vereinbarung. Unterdessen wurde am Mittag im deutschen Generalkonsulat in Istanbul Alarm ausgelöst. Dort, wie auch in 4 weiteren Konsulaten, waren Umschläge mit einem verdächtigen Pulver eingegangen. Völlig unklar ist bisher, wer der Absender der Briefe ist.
Russlands Präsident Putin hat in einer Rede in Sotschi scharfe Töne gegenüber dem Westen angeschlagen. Den Vereinigten Staaten warf er ein Vormachtstreben vor, das den Weltfrieden gefährde. Das Streben führe zu einer Verschärfung von Konflikten und zu radikalen Regimen. Zu den von der EU und den USA gegen Russland verhängten Sanktionen sagte Putin, sein Land werde sich nicht erniedrigen, um deren Aufhebung zu erreichen. Der Warenhauskonzern Karstadt will 6 Standorte schließen. Das hat der Aufsichtsrat beschlossen. Betroffen sind 350 Mitarbeiter. Darüber hinaus könnte es weitere Einschnitte geben. Der neue Karstadt-Chef Vandal spricht von schmerzlichen Entscheidungen. Arbeitnehmervertreter kritisierten, die Beschäftigten würden für die Managementfehler der Vergangenheit bestraft. Das Unternehmen macht seit Jahren Verluste.
Die Karstadt-Abteilungen K-Town werden bald verschwinden. Dieser Versuch, jüngere Käufer anzusprechen, wird beendet. Außerdem schließt Karstadt die Schnäppchenmärkte in Paderborn und Frankfurt an der Oder sowie die beiden klassischen Warenhäuser in Stuttgart und Hamburg-Billstedt. Der frisch gewählte neue Karstadt-Chef Stefan Fandal erklärt den Sanierungskurs in einer Pressemitteilung. Die Sanierung wird uns viel abverlangen. Ohne zum Teil sehr schmerzliche Entscheidungen wie auch Filialschließungen wird es nicht gehen, um das Überleben des Gesamtunternehmens zu sichern. Karstadt will seine Warenhäuser attraktiver machen und mehr Kunden anlocken. Die Filialen in den größeren Städten sollen zu sogenannten Erlebnishäusern werden. Doch für die Mitarbeiter bedeutet die Sanierung tiefe Einschnitte. Durch die Schließungen fallen 350 Stellen weg. Zudem will Karstadt weitere 2.000 der bislang 17.000 Arbeitsplätze streichen. Darüber hinaus will das Unternehmen mit Verdi über die Löhne verhandeln. Urlaubs- und Weihnachtsgeld sollen wegfallen. Und Karstadt möchte auch weiterhin weniger als den geltenden Tariflohn zahlen. Die Gewerkschaft Verdi kritisiert die Strategie.
Wenn man sagt, man will ein Warenhaus der Zukunft machen, man will ein Warenhaus machen, das erfolgreich wieder am Markt existiert, da muss man erkennen, wenn man den Kunden in den Mittelpunkt stellt, braucht man auch die Leute, die den Kunden beraten. So, und das heißt, man muss den Kolleginnen und Kollegen endlich ihre Arbeitsplatzsicherheit geben, man muss den Kolleginnen und Kollegen endlich wieder ihre Tarifbindung zurückgeben und alle tarifvertraglichen Leistungen, auf die sie seit Jahren verzichten.
Es ist aus Sicht der Gewerkschaften ein harter Sparkurs für die Mitarbeiter, doch laut Unternehmensspitze unverzichtbar, um wieder Gewinne zu machen.
Die saarländische Ministerpräsidentin Kramp-Karrenbauer hat eine Neuordnung der Bundesländer ins Gespräch gebracht. Statt 16 nur 6 oder 8. Würden bei der Reform des Finanzausgleichs die ärmeren Länder nicht entlastet, müsse darüber nachgedacht werden, sagte sie der Süddeutschen Zeitung. Ärmere Länder könnten ohne eine Übernahme ihrer Altschulden die Schuldenbremse nicht dauerhaft einhalten. Die Bundesregierung sieht derzeit keinen Anlass, über eine Neugliederung nachzudenken.
Auf dem zentralen Ballhausplatz in Wien ist das erste große Denkmal für österreichische Wehrmachtsdeserteure eingeweiht worden. Auf der X-förmigen Treppenskulptur entstehen in englischer Sprache die Wörter alle und allein. Damit soll auf den Konflikt des Einzelnen mit der Masse hingewiesen werden. Bundespräsident Fischer sagte, man müsse sich schämen, dass die Deserteure und Kriegsdienstverweigerer jahrzehntelang als Verräter galten. NS-Militärgerichte hatten mehr als 1500 österreichische Wehrmachtsdeserteure zum Tode verurteilt. Deutschland und die Niederlande haben ihren jahrhundertealten Grenzstreit um die Küstenregion vor der Emsmündung beigelegt. Bundesaußenminister Steinmeier unterzeichnete mit seinem niederländischen Amtskollegen Koenders einen Staatsvertrag. Darin wird die wirtschaftliche Nutzung des Küstenmeeres vor Emden geregelt, weiterhin ohne einen klaren Grenzverlauf festzulegen. In der Vergangenheit kam es dort wiederholt zu Unklarheiten wegen Fangquoten und der Planung von Offshore-Windparks.
Ein schwerkrankes, zweijähriges Kind kommt nicht auf die Warteliste für ein Spenderherz. Die Eltern waren mit dem Jungen wegen einer Herztransplantation nach Gießen gekommen. Kurz vor der Fahrt hatte er eine Hirnschädigung erlitten. Das zuständige Landgericht befand, das Operationsrisiko sei deswegen zu groß. Die Entscheidung bedeute keine Diskriminierung Behinderter. Gegen das Urteil ist Berufung möglich.
In Leipzig ist der mehr als 500 Jahre alte Paulineraltar wieder an seinen ursprünglichen Standort an die Leipziger Universität zurückgekehrt. Ende der 60er Jahre hatte die SED-Führung der Stadt die Universitätskirche sprengen lassen. Der spätmittelalterliche Altar konnte jedoch in Sicherheit gebracht werden. Aufwendig renoviert stand er zuletzt als Leihgabe in der Leipziger Thomaskirche.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 25. Oktober.
Die Tiefdruckzone im Norden unterbricht morgen das ruhige Herbstwetter vorübergehend mit Wolken und ein wenig Regen. Aber schon am Sonntag wird es wieder ruhiger. In der Nacht regnet oder nieselt es im Westen und Nordwesten. Der Regen breitet sich bis zur Mitte aus, sonst Nebel, Hochnebel oder klarer Himmel, örtlich Bodenfrost und überfrierende Nässe. Morgen von Bayern bis Brandenburg zäher Nebel und Sonne, aber die Wolken aus dem Westen erreichen schließlich auch den Osten. Schwacher bis mäßiger Wind aus Süd bis Südwest, am Meer starke Böen. Heute Nacht Temperaturen zwischen minus 6 und plus 12 Grad. Morgen werden in der Uckermark 8 Grad erreicht, am Niederrhein 15. Am Sonntag Hochnebel und Nebel, außerdem etwas Nieselregen, aber auch Sonnenschein. Montag weiterhin ruhiges Herbstwetter mit Sonne, Nebel und Hochnebel. Im äußersten Norden stellenweise Regen, Dienstag kaum Wetteränderung.
Um 21.45 Uhr sind wir wieder für Sie da mit Pina Atalay. Ihre Tagesthemen: EU-Gipfel, was bringen die neuen Klimaschutzziele und wie ein junger Syrer beim IS spionierte. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.